Das ist Aldente Entertainment.
Bis ich wirklich 16, 17 war, würde ich von mir behaupten, dass ich immer mich an jedes Gesicht, egal wo es war, erinnern konnte und den Namen wusste. Es hat dann aber irgendwie aufgehört. Und ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, dass ich es eben mehr und mehr eben nicht wollte.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Christiane Stenger, Teil 1.
Bilder und Videos zur Folge findet ihr in unserem Episodenpost auf Instagram unter Aldente Entertainment.
Und jetzt geht's los.
Bei mir ist heute eine junge Dame, die in noch jüngeren Jahren mal Gedächtnisweltmeisterin war. Sie ist heute Moderatorin, sie ist Coach, sie ist vielfache Autorin. Herzlich willkommen, Christiane Stenger.
Hallo, es freut mich sehr, hier zu sein.
Christiane, wir haben uns schon mal kennengelernt vor längerer Zeit, damals bei einer TV-Show, die hieß Kleine ganz groß, und da hattest du deine Künste zum Besten gegeben. Wie kommt man denn darauf, sich schon als Kind mit dem Gedächtnis so zu beschäftigen?
Tatsächlich war das kein Plan von mir. Und ich bin jetzt als Kind auch nicht irgendwie aufgefallen, dass ich jetzt mir besonders gut Sachen merken könnte. Ist mir selbst auch nie aufgefallen. Und dann war es ein langer, langer Weg. Eigentlich hat es mit der Schule angefangen, dass ich ungern dahin gegangen bin. Also es können ja bestimmt auch viele diese Erfahrung teilen. Also manche haben Glück und man kommt in die Schule, hat tolle LehrerInnen und es ist alles cool. Oder es ist irgendwie furchtbar. Und für mich war es einfach total schrecklich. Obwohl ich gar nicht sagen kann, woran das genau liegt. Können wir aber auch gleich nochmal drüber reden. Dann bin ich über Umwege in eine Hochbegabtenförderung gekommen. Da bin ich eben nur hingekommen, weil ich eben nicht mehr in die Schule gehen wollte und quasi vorm Klassenzimmer stand heulend und gesagt habe, ich kann einfach nicht mehr reingehen. Und dann war meine Lehrerin natürlich auch überfordert. Meine Eltern wussten auch nicht so richtig, was los ist. Und dann war eben der Weg zum Psychologen die Lösung. Die hat dann diesen IQ-Test gemacht. Und daraufhin bin ich eben auch in eine Hochbegabtenförderung gekommen. Das ist einfach ein Verein, der verschiedene Kurse anbietet, wie so über Physik zu sprechen, über Philosophie zu reden, Mathematik, Deutschkurse, alles Mögliche gab's. Ich war doch überall und fand alles super langweilig, weil ich wollte ja, waren alles auch so Schulfächer und ich wollte ja nicht mehr Schule, sondern weniger Schule. Und dann gab es einen Kurs, der hieß Gedächtnistraining und Naturphänomene. Damals war ich 9 Jahre alt und ehrlich gesagt, Freunde hatten, glaube ich, meine Eltern angerufen und gesagt, hey, in eurer Straße gibt es jetzt diesen Kurs. Meine Mutter hat mich gefragt, hey, Gedächtnistraining und Naturphänomene, das ist doch kein Schulfach, hast du da mal Lust hinzugehen? Und ich so, ehrlich gesagt, nee, weil was soll denn Gedächtnistraining und Naturphänomene, klang jetzt auch nicht so hyperspannend. Aber meine Mutter hat es mich gekriegt, sie hat doch gesagt, hey, schau es dir doch mal einen Nachmittag an. Ja, paar Häuser weiter, Christiane, das schaffst auch du, da hinzugehen. Und dann, wenn es dir nicht gefällt, musst du natürlich auch nie wieder hin. Da waren meine Eltern immer fantastisch, dass die immer halt gefördert haben, was uns Spaß gemacht hat. Und natürlich aber auch nie gesagt haben, du musst irgendwas machen. Dann bin ich dahin gelatscht, hab's geschafft. Und dann haben wir uns da so Techniken überlegt, wie man sich leicht Zahlen merken kann. Und das war sowas Neues, weil man sich Bilder vorgestellt hat und Geschichten. Und dann habe ich gedacht, ah cool, das findest du gut. Und dann bin ich dabei geblieben. So war der Weg zum Merken.
Okay, damit ist diese Geschichte eigentlich schon zu Ende erzählt. Fangen wir mal ganz von vorne an.
Ja.
Wo und wann bist du geboren?
Ich bin am 4.6.87 in München geboren.
Ein Zwilling.
Ja.
Sozusagen.
Wow, das ging aber fix.
Ja, weil ich selber einer bin, das kann man sich dann leicht merken. Und wie bist du aufgewachsen? Erzähl mir was über deine Familie.
Also ich bin mit meinen Eltern in Schwabing aufgewachsen und meinem größeren Bruder. Und ich muss tatsächlich sagen, ich hatte das ja vorher schon angerissen, es war, bis ich in die Schule kam, eine absolute Traumkindheit. In dem Sinne, dass, wenn ich auch durch die Fotoalben gucke oder mich selber erinnere, wir einfach so viel Spaß hatten. Und wir haben Zirkusaufführungen zu Hause aufgeführt. Ich glaube, meine Eltern waren mega genervt, weil sie immer Theaterstücke oder Zirkusaufführungen von uns angucken mussten. Oder die Eltern von meinen Freunden, wo wir das dann auch natürlich gemacht haben, auch. Es wurde sich verkleidet, genau, ganz, ganz viel gespielt. Wir sind ganz langweilig jedes Jahr immer nach Bibione gefahren in Urlaub, in Pfingstferien zu meinem Geburtstag. Und es war einfach alles irgendwie Anfang der 90er, es war alles entspannt, alles schön. Und man dachte, alles würde richtig, richtig gut werden. So vom Gefühl her war das aber eine Traumkindheit. Vor allem weil meine Eltern auch immer gesagt haben, wenn ich gesagt habe, ich will jetzt auch Tennis spielen, weil mein Papa Tennis gespielt hat, dann haben die mich halt im Tenniskurs angemeldet, solange bis ich da Bock drauf hatte. Oder wenn ich gesagt habe, ich will unbedingt turnen, bei meinem Turnverein. Oder als ich Ballett tanzen wollte oder tanzen wollte erstmal, dann wurde ich zum Tanzen gebracht. So, also das haben die uns alles ermöglicht. Das war richtig schön.
Bibione muss ich gleich so schmunzeln, weil ich wiederum mit meiner Familie immer in Lignano war, also praktisch eine Bucht weiter.
Ja.
Das waren noch die Zeiten, als die Deutschen an die Adria fuhren zum Urlaub praktisch. Genau. Kannst du dich besonders gut an Kindheitsdinge erinnern?
Ich weiß nicht, ob mehr als andere Menschen, weil ich habe ja nur meinen Vergleich. Aber ich habe schon sehr, sehr viele Bilder und Erinnerungen im Kopf. Auch Dinge, die eben nicht in Fotoalben zu finden sind. Weil ganz viel erschließt man sich ja oft, wenn man dann alte Fotoalben anguckt. Und dann wird das so ein bisschen zur Erinnerung. Aber ich habe schon viele Erinnerungen, würde ich sagen, an meine Kindheit. Genau, vor allem, als ich so happy und glücklich war, ist schon, glaube ich, richtig viel da. Also wie man, genau, wie der Kindergarten genau aussah, das weiß ich auf jeden Fall auch noch. Und wie früher unsere Zimmer aussahen, also in verschiedenen Konstellationen, wenn, keine Ahnung, also Spielzimmer und so, das weiß ich eigentlich alles schon noch sehr genau. Und auch natürlich Dinge, die passiert sind, die man mit so Freunden erlebt hat. Würde ich sagen, dass ich schon recht viel weiß.
Mhm. Was war denn vielleicht die unangenehmste Erinnerung aus deiner Kindheit, an die du dich erinnern kannst?
Das ist quasi das, was ich dann mit 7 Jahren erlebt habe, als dann die Schule schon losging. Also ich kann das tatsächlich, da gibt es ein davor und ein danach. Also weil ich ja so happy war und ich habe mich so auf die Schule gefreut. Und eine Tante von mir war auch Vorschullehrerin. Und sie hat mir immer, wenn wir bei denen zu Besuch waren, so wunderschöne, auf dem Weg nach Holland sind wir immer da entlang gefahren, also wunderschöne Vorschulhefte mitgegeben. Und das war für mich so unfassbar cool. Das war eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, so Zahlen zu vervollständigen oder so. Das fand ich total großartig und deswegen dachte ich, so wird Schule. Es wird mega spaßig, neugierig, also oder man kann so deine Neugier voll ausleben. Ich war so richtig heiß auf Schule und was zu lernen. Und dann kam ich dahin und dann, genau, ich hatte meine Freundin noch aus dem Kindergarten, also sozial fand ich super. Aber irgendwie, ich weiß, kann es auch nicht genau beschreiben, ob es auch in der Hochbegabung lag, aber so richtig gelangweilt kann ich auch nicht sagen, dass das so strunzlangweilig für mich war. Und ich hatte jetzt auch nicht nur Einsen, ich hatte Einsen und Zweien ganz entspannt, ohne irgendwas zu tun. Aber ich war jetzt nicht der Überflieger oder habe jetzt nicht selbst irgendwie schriftliches Zeilen beigebracht. Aber vielleicht heute denke ich, es könnte an dem ADHS liegen. Ich habe es aber noch nicht psychologisch abklären lassen. Das ist natürlich auch so eine Modegeschichte, aber wer weiß. Auf jeden Fall war ich so unglücklich, dass ich mir als Lösung für mein Unglück ausgedacht habe oder meine Lösung war, ich denke mir Krankheiten aus, um nicht in die Schule zu müssen. Und das habe ich sehr, sehr gut gemacht, weil ich hatte dann tatsächlich immer Kopfschmerzen, Knieschmerzen, Handschmerzen, aber auch sehr oft Halsschmerzen. Ich habe immer gesagt, ich habe Halsschmerzen, ich kann nicht in die Schule. Und ich dachte eigentlich auch, das war, finde ich, ganz spannend im Nachhinein, dass meine Eltern das gecheckt haben, dass ich nicht wirklich krank war. Aber natürlich im Nachhinein, das ist so spannend, wahrscheinlich nicht. Natürlich glaubt man einem Kind erstmal, dass es, wenn es sagt, es hat Halsschmerzen. Auf jeden Fall kam es dann so weit, dass ich eine Woche wegen Halsschmerzen zu Hause war, Sonntagabend dann Zähne geputzt habe und dann festgestellt habe, oh Gott, ich habe wirklich jetzt richtig dolle Halsschmerzen, so als ob die Strafe von oben direkt kommt. Ich war mir nicht sicher, oh Gott, hat das jetzt Gott
glaubt
mitbekommen?
Glaubt mir das jemand doch.
Ja, genau, jetzt muss ich nochmal zu Hause bleiben. Und dann kam auch noch eine Ärztin vorbei, glaube ich. Und es kam dann aber so, dass ich irgendwie unbemerkt aufgehört habe zu trinken, wohl 2-3 Tage. Und dann im Flur umgekippt bin und dann sind meine Eltern mit mir ins Krankenhaus. Und ich habe so einen Abszess im Hals gehabt. Also es ist so ein... Ja, hat man eigentlich nicht. Musste dann erstmal eine Woche da bleiben und Antibiotika bekommen. Dann wurde ich operiert und dann nochmal eine Woche da bleiben. Und ich habe so ein traumatisches Erlebnis von einer Nacht, wo ich da war, wo ich mich so schlafend gestellt habe und meine Mutter gegangen ist, weil sie hatte mal gewartet, bis ich eingeschlafen bin. Ich dachte, ich kann nicht einschlafen, dann muss sie jetzt so lange warten. Dann habe ich mich schlafend gestellt. War wahrscheinlich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich es geschafft habe, so gut zu schauspielern. Und dann
aber
ist sie
dann
gegangen.
War sie weg.
Und dann war sie weg und ich war alleine. Und das ist so ein Moment, ich habe das auch schon oft aufgearbeitet, aber dann stand ich da so in meinem Zimmer, habe auf so eine Rutsche geschaut, der wie so ein Vogel aussah und habe sie dann noch angerufen. Sie ist dann auch nochmal gekommen im Taxi. Ich dachte, oh Gott, jetzt sind wir arm, weil meine Mutter Taxi fahren muss. Es war für mich so, weil Taxi war sowas wirklich, was man nicht macht. Und genau, und das hat mich total, also diese OP.
Wie hast du geschafft, sie anzurufen?
Wir hatten damals sogar ein Telefon
in dem Krankenzimmer.
Ja, wir praktisch. Waren da irgendwie 4 Kinder und irgendwo stand ein Telefon. Also ich habe sie im Zimmer angerufen. Ich habe noch nicht mal die Schwester gerufen. Ich habe direkt zu Hause angerufen.
Also du hast die Leitung nach draußen dann auch gleich getroffen, offensichtlich.
Ja.
Oder?
Ja, voll. Das habe ich also eigentlich auch gut selbstwirksam die Lösung gefunden. Aber genau, das hat mich auf jeden Fall irgendwie so schockiert, ich glaube in vielerlei Hinsicht. Auch ich war, glaube ich, gefühlt, ich weiß nicht, ob es Einbildung ist, noch ein bisschen zu lang wach. Also ich weiß nicht, wie ich auf diesen OP-Tisch kam und dachte, ich habe noch dieses Skalpell gesehen. Also ich weiß nicht, was da irgendwie, auf jeden Fall war dann Trauma und davor war ich halt dieses glückliche, happy Kind, was immer gespielt hat, getanzt hat, Ballett gemacht hat. Ich wollte Schauspielerin werden und Zirkusartistin. Zirkus habe ich auch mal so ein bisschen gemacht.
Alles auf einmal am besten.
Am besten alles auf einmal, es konnte nicht genug sein. Und ich wollte auch immer bei Freunden übernachten, selbst wenn ich die gar nicht kannte, wie bei irgendwelchen Freunden zu besuchen, habe ich immer gesagt, kann ich hier übernachten? So, ich war einfach abenteuerlustig und seit dieser Krankengeschichte war das alles hinüber und ich war dieses vom spaßigen Kind eher dieses traurige, introvertierte kleine Kind mit 7 Jahren. Und das hat man aber damals natürlich auch überhaupt nicht verstanden. So, dass, also,
das volles Trauma.
Volles Trauma. Ich habe auch mein Religionsheft so, man sollte irgendwas Schönes malen, was Schlimmes. Und dann habe ich nur diese OP-Tür gemalt. So. Also ich war auf jeden Fall höchst traumatisiert, obwohl das alles ja am Ende gut ausging. Ich 2 Wochen im Krankenhaus war und dann wieder alles gut war. Aber ich glaube, es war so ein existenzielles Erlebnis, dass es auf einmal einem nicht gut gehen kann, ne? Oder dieses Zusammenbrechen im Flur und dieses, und ich war ja irgendwie gefühlt, hatte ich mir selber so viele Halsschmerzen eingebildet. Keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall etwas, danach war ich erstmal nicht mehr so gut drauf wie davor. Also das ist auf jeden Fall eine Zäsur mit 7 Jahren gewesen.
Hast du danach weiter die Malade Imaginaire gespielt oder warst es dann, weil du gesagt hast, jetzt mache ich jetzt nicht
das
mehr?
Das habe ich damals gar nicht verbinden, dass ich dafür verantwortlich war. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich dachte im Nachhinein jetzt, wo ich viel über das Manifestieren und so gelesen habe, dass es natürlich auch damit zu tun haben könnte. Weil ich eigentlich immer jetzt festgestellt habe, dass ich sehr gut bin. Also eigentlich habe ich immer gesagt, das würde ich gerne machen. Und dann kam es so in mein Leben. Und bis auf eine Sache, kann ich aber auch noch drüber reden. Und auf jeden Fall war es dann so, dass ich danach aber trotzdem noch, weil ich wollte ja weiterhin nicht in die Schule gehen. Und das war ja 2. Klasse. Und wir hatten so ein bisschen gehofft, weil ich war dann tatsächlich ein paar Monate wegen diesem Vorfall nicht in der Schule, um mich einfach zu erholen zu Hause. Und dann dachten, cool, meine Eltern vielleicht jetzt, wo sie eh lange gefehlt hat, wird es vielleicht ein bisschen spannender, wenn sie zurückkommt. Das hat aber auch nicht funktioniert. Und dann wurde das eben immer schlimmer und eben dann eben kam es so weit, dass ich vor dem Klassenzimmer in der 3. Klasse stand und nicht mehr rein wollte. Dann habe ich diesen IQ-Test gemacht und dann hat der Psychologe gesagt, ich solle sofort eine Klasse überspringen und eben in diese Hochbegabtenförderung reinkommen. Und dann ist es aber nur kurz besser geworden, bis ich aufs Gymnasium kam.
Wie hast du denn gemerkt, so als kleines Mädchen, das du ja damals warst, was hat dich so unglücklich gemacht? Also, dass du... Waren die Kinder doof zu dir oder warst du einfach nur gelangweilt oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist die Frage, die ich mir selber auch oft stelle, was da eigentlich genau los war. Nee, die Kinder waren überhaupt nicht doof zu mir. Ich hatte wirklich den ganz, ganz tollen, coolsten Freundeskreis, den ich eben auch noch aus dem Kindergarten hatte. Deswegen wollte ich auch am Anfang auf gar keinen Fall überspringen, weil ich nicht aus dieser Freundeskreis
keine neuen Kinder.
Raus wollte. Und ja, ich kann das gar nicht sagen. Ich glaube, das war einfach schwierig für mich, dann doch so lange eben das Gleiche zuzuhören, wenn man schon verstanden hat und dann nochmal 2 Wochen Übungen dazu zu rechnen. Ich glaube, ich war ein bisschen gelangweilt und ich hatte einfach diese Idee, dass das so toll wird. Und dann war es aber so, ich glaube, wirklich anstrengend, alleine da so lange zuzuhören. Wie gesagt, mit dem ADHS.
Und zu sitzen auch, und
ja.
So.
Ja, aber ich war auch nicht so ein hibbeliges Kind, aber das weiß man ja mittlerweile auch, dass sich das bei Mädchen oder anders äußert jetzt als bei Jungs, aber da bin ich noch nicht so weit fortgeschritten, dass ich hier wirklich fachlich irgendwas kompetent dazu sagen kann. Aber es war einfach so, dass die Schule, irgendwie der Ort, kein guter Ort für mich war. Und ich mochte aber meine, zum Beispiel in der 1. und 2. Klasse, ich mochte meine Klassenlehrerin auch super, super gerne. Die war auch total toll. Es war jetzt auch nicht, dass ich die doof fand und die war auch jetzt nicht gemein zu mir. Es war eigentlich nichts los und trotzdem war das ein Albtraum, da jeden Tag hin zu müssen.
Okay, aber dann kam es zu jenem Schlüsselerlebnis. Mhm. Du kamst zu einem Psychologen.
Mhm.
Kannst du dich erinnern, wie deine Eltern damals drauf waren? Oder wie sind die mit dir umgegangen? Haben einfach dir helfen wollen? Oder haben sie ein bisschen Angst gehabt? Oder weißt du das? Haben sie das dir jemals erzählt?
Tatsächlich habe ich da gar nicht so viel mit denen drüber gesprochen. Das war natürlich erstmal eine gute Nachricht, weil wir jetzt wussten, warum es mir so schlecht ging. Und ich weiß aber auch, dass ich es natürlich irgendwie spannend fand mit dieser Hochbegabung, aber es war eigentlich der Wunsch da, dass ich doch lieber ganz normal sein möchte, weil das war ja schon etwas, was mir große Probleme bereitet hat sozusagen.
Versteht man das als Kind überhaupt?
Ja.
Du bist hochbegabt?
Ja, das habe ich schon verstanden. Das wurde, also,
ja, eigentlich, die Eltern müssen doch eigentlich eher vor Stolz erstmal platzen und sagen, ja, ich habe es ja immer gewusst. Genau, ja. Sie ist hochbegabt. Wenn man überhaupt was hören will über ein Kind, das nicht zur Schule gehen will, dann doch genau das, oder?
Wahrscheinlich. Das war damals aber noch nicht so ein Trendthema. Auch die Schule meinte, hier hat noch nie ein Kind eine Klasse übersprungen, damit fangen wir jetzt gar nicht erst an. Also es war jetzt erstmal, und eine Lehrerin kannte auch jemanden, der danach, nachdem er eine Klasse übersprungen war, drogenabhängig geworden ist und meinte auch, deswegen, das geht auf gar keinen Fall. Und dann hat sich aber meine Religionslehrerin für mich eingesetzt und deswegen hat es dann doch geklappt sozusagen. Also ich musste dann einen Vortrag halten und daraufhin dürfte ich dann in diese Klasse überspringen. Ich habe das tatsächlich, also es wurde, der Psychologe hat mir dann auch, glaube ich, gar nicht so viel darüber erklärt oder vielleicht ein bisschen was. Und der hat mich dann auch danach nicht mehr weiter betreut. Das war wirklich nur dieser Test und dann, also lustiger Test und dann die Auswertung. Und später hat mir dann jemand einmal gesagt, diese gaussische Normalverteilung gezeigt und meint, oh ja, schau mal, hier sind die meisten und du bist hier ganz rechts.
Bist da ganz also, unten da, schon wieder.
Ganz da, wo ganz wenige andere
sind. Wo die Kurve sind. Wieder runtergeht.
Ja, da fand ich es ein bisschen cool, kurz, cool. Aber es ist natürlich auch problematisch, einem Kind zu sagen, dass es so hochbegabt ist und so schlau ist, weil ja. Bei mir hat es eher dazu geführt, dass ich dann gedacht, cool, dann muss ich ja für die Schule überhaupt nichts machen. Ist ja mega, mega praktisch. Da muss ich da auch nicht hin, weil ich bin ja so hochbegabt. Ich bin ja schon so klug, dann muss ich auch nichts lernen. Also das war eigentlich total kontraproduktiv, das mir zu sagen. Und man hat natürlich auch ab dem Moment immer Angst, dass man, was ist, wenn man die Leistung jetzt nicht bringt? Heißt es dann, dass der Test falsch war? Oder dann bist du gar nicht so schlau. Und alle haben dann natürlich auch eine Erwartungshaltung an dich. Deswegen war das Gedächtnistraining ein bisschen hilfreich, weil dann konnte ich immer sagen, ja, hier, ich kann mir, keine Ahnung, 200 Ziffern in 5 Minuten merken. Das ist so ein Beweis. So, hier, das kann ich, weil ich hochbegabt bin. Und muss dann aber auch nichts anderes können. Also es war eher was mich damals, glaube ich, eingebremst hat, beziehungsweise habe ich damals noch gar nicht so viel drüber nachgedacht, weil ich wollte einfach nicht in die Schule, das war mein Hauptthema. Und ich habe es tatsächlich auch jetzt nicht so reflektiert als Kind, warum ich das nicht wollte. Und wahrscheinlich auch ein bisschen verdrängt die Zeit, weil das einfach keine gute Schulzeit für mich war. Aber ich war dann durch die neue Klasse kurz, also vom 3. Halbjahr ins 4. Halbjahr zu springen, war ich so ein bisschen happy, weil es eine neue Herausforderung war, sich so in den Klassenverband einzufinden. Habe mich da auch schnell wieder wohlgefühlt. Und es war ein bisschen herausfordernder. Deswegen war das halbe Jahr dann, glaube ich, schon, ging es mir auch ein bisschen besser.
Und dieses erste Gedächtnistraining, das war ja eigentlich nur so ein, das klingt wie so ein Angebot, wie von der Gemeinde, wie von der Volkshochschule, oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, das war Dr. Gunther Karsten, der ein Buch von Tony Buzan gelesen hatte, Nichts vergessen, wo eben dieses Master-System erklärt wird, wie man sich leicht Zahlen merken kann, unter anderem. Und das System haben wir uns ausgedacht und er hatte, glaube ich, er ist chemischer Patentübersetzer gewesen. Es könnte jetzt aber auch ausgedacht sein von meinem Gehirn, aber hat auch so kleine Experimente mit uns gemacht und dann eben diese Zahlen am Anfang gemerkt. Und das war einfach alle 2 Wochen, glaube ich, 3,5 Stunden oder so, dann mit Pause und Spiel und Spaß. Genau, und das war es erstmal, dieses Angebot einfach alle 2 Wochen. Und da ist man halt mal hingegangen und dann mal auch wieder nicht, wenn man irgendwie ein cooleres Spieldate hatte. Und dann hat Dr. Gunther Karsten aber von Meisterschaften gehört und hat gesagt, hey, ich fahre da jetzt, nächstes Jahr will ich da teilnehmen. Das war damals die erste deutsche Meisterschaft, von der er gehört hatte. Und
Gedächtnis-Olympiade oder wie hieß es dann?
Genau, das war klassisch, glaube ich, die deutsche Gedächtnismeisterschaft.
Okay.
So. Und dann ist er, hat gesagt, hey, da gibt es 10 Disziplinen. Wir machen jetzt also nicht nur Zahlen merken, sondern wir können uns jetzt auch Wörter merken und Namen und Gesichter und Binärzahlen, also 0 und 1. Und es wird viel spannender. Und dann dachte ich mir, cool, dann bin ich da natürlich dabei und mache das jetzt auch weiter. Und dann waren wir bei dieser 2. deutschen Gedächtnismeisterschaft, hat er gesagt, hey, ihr könnt doch einfach mitfahren und dann gucken wir mal, vielleicht könnt ihr 1, 2 Disziplinen außer Konkurrenz mitmachen, weil es gab damals noch keine Kinderdisziplin. Und bei dieser Meisterschaft war dann aber Tony Buzan, der das Buch geschrieben hatte und auch der Erfinder von Mindmapping ist und der Veranstalter von den Weltmeisterschaften war. Und der hat dann ein paar von uns Kinder eben nach London eingeladen zur Weltmeisterschaft. Und da waren wir dann auch die allerersten Kinder natürlich. Deswegen war das am Anfang auch noch gar nicht so herausfordernd, da einen Preis zu bekommen, weil wir die Ersten waren. Und damals bin ich dann mit 11 Jahren das erste Mal Junioren-Gedächtnis-Weltmeisterin geworden.
Okay, genau. Eins nach dem anderen. Ja. Ich habe so viele Fragen jetzt.
Ja, okay.
Also erstmal, um bei dir zu bleiben. Ja. Wie lief denn diese erste Gedächtnis-Weltmeisterschaft ab? Also in welcher Disziplin bist du angetreten? Gegen wen und wie lief das? Was ist dann passiert?
Also beim allerersten Mal, das war die dann diese zweite deutsche Meisterschaft, wo wir quasi hingekommen sind, da hat erstmal jemand einen Vortrag gehalten, um den Zuschauern sozusagen erstmal auch Einblick in die ins Gedächtnistraining zu geben. Und der hat da eben am Anfang von seiner Show hat er sich so 20 Wörter gemerkt. Und dann hat er aus Spaß gefragt, hat irgendjemand sich die auch gemerkt? Nur so, dass so ein Raunen durchs Publikum geht, nein, natürlich nicht. Und dann habe ich mich gemeldet und habe diese 20 Wörter runtergesagt. Das war schon mal eine lustige Geschichte. Und daraufhin,
das klingt wie inszeniert, ja, das kleine voll. Mädchen, das sich zufälligerweise die Wörter merken kann.
Ja, genau. Und daraufhin aber dürften wir, glaube ich, dann auch diese ein, zwei Disziplinen außer Konkurrenz mitmachen. Das waren dann, keine Ahnung, 5 Minuten Zahlen merken. Und dann sind wir aber ganz offiziell zu dieser Weltmeisterschaft nach London eingeladen worden. Und da sind es dann 10 Disziplinen wirklich, die sind im Regelwerk, stehen die fest, das sind auch jedes Jahr die gleichen. Das gibt dann wirklich 1 Stunde Zahlen merken, 1 Stunde Karten merken, 5 Minuten Kartenspiel merken, möglichst schnell oder noch schneller, möglichst. Heute liegt der Weltrekord, glaube ich, bei 12 Sekunden für 52 Spielkarten, also möglichst schnell ein Kartenspiel merken. Dann, genau, was ich gerade gesagt habe, Namen und Gesichter, Binärzahlen und einiges mehr. Und dann ist es so über 3 Tage mittlerweile, vielleicht waren es damals noch 2, da sitzt man dann wie in der Abi-Prüfung, jeder an seinem Tisch und die einzelnen Disziplinen werden dann die Aufgabenzettel ausgeteilt und dann hat man so viel, eine 1/2 Stunde, 5 Minuten, 1/4 Stunde, wie auch immer, das, was die Disziplin verlangt, Zeit. Und dann werden alle Zettel eingesammelt, wieder neue Aufgabenzettel, Aufschreibezettel ausgeteilt und dann schreibt man da möglichst viel auf. Und dann gibt es dann am Ende eine große Siegerehrung.
Als du ein kleines Kind warst, hast du doch sicher Memory gespielt. Warst du da besonders gut schon?
Ich war nicht schlecht, aber Kinder gewinnen ja immer oft bei Memory. Aber es ist nicht aufgefallen. Also ich hatte kein gutes, ich hatte ein bisschen gutes natürliches Gedächtnis. Das hat man nämlich im EQ-Test rausgefunden, dass ich mir sehr tatsächlich 2 Zahlen oder 3 Zahlen mehr als der Durchschnitt normal hin und rückwärts merken konnte. Also keine Ahnung, vielleicht 8 oder so, wenn man sie einmal hört, oder 9 Ziffern. Und das ist ja aber normal, dass man sich so 7 plus minus 2 Chunks auf einmal im Arbeitsgedächtnis merken kann.
Was ist ein Chunk?
Chunk ist einfach eine Gruppierung. Also Okay. Wir können uns zum Beispiel, also wenn ich jetzt sage 3, 4, 6, 7, 9, 3, 4, 6, 7, 9, das sind jetzt 5 Chunks. Mhm. 3, 4, 6, 7, 9. Das kann man, und so 7 minus plus 2, also so 5 bis 9, das kann ein normales Arbeitsgedächtnis. Mhm. Und da war ich wahrscheinlich eher im oberen Bereich bei 8, 9.
Konntest du dir damals praktisch schon gut Telefonnummern merken, genau, oder so etwas beispielsweise?
Genau, das konnte ich sehr gut. Aber da hatten die auch nur 6 Ziffern. Also das war auch noch viel einfacher. Aber es war jetzt nicht, ich konnte mir jetzt nicht irgendwie 20 Ziffern merken, sondern einfach nur auch in diesem Test 8 oder 9. Also das ist recht viel, aber nicht überdurchschnittlich viel. Ja.
Also ich meine mich erinnern zu können, dass ich auch das eine oder andere Buch auch drüber gelesen habe und unter anderem eben auch darüber, wie man sich gut Zahlen merken kann. Mhm. Und ich glaube, du hast mir das selbst dann auch nochmal erklärt, dass man praktisch jeder Zahl ein Bild zum Beispiel zuordnen kann, dass man sich besonders gut merkt. Und dann kann man durch einen Raum schlendern und sozusagen dann sich verschiedene Zahlen durch die Bilder merken. Und meistens muss man dafür einen Zusammenhang setzen, dass das auch irgendwie logisch ist. Keine Ahnung, bei der 1 ist es vielleicht eine Kerze, die gerade da steht. Oder genau. Bei der 3 ist es vielleicht so ein Podest oder was auch immer. Irgendwie sowas. Mhm. Das weiß ich noch. Hat mir auch mal probiert. Das war wirklich, wirklich lustig, aber das geht ja dann noch viel weiter. Also du hast ja dann wahrscheinlich Bilder im Kopf bis zu welchen Zahlen? Also bis wohin kannst du das?
Tatsächlich habe ich nur bis 99 ein Bild im Kopf.
Also 99 Bilder hast du praktisch?
Genau.
Und die sitzen aber sozusagen, die hast du ganz fest programmiert.
Die sind ganz sicher, weil ich da so viel schon mit gearbeitet habe. Aber das hat gereicht sozusagen. Mhm. Damit kann man sich dann auch Geschichtszahlen merken, wenn man noch ein bisschen anderes System dazu nimmt und eben bis zu 1500 Ziffern und noch viel mehr, wenn man mehr Zeit hat natürlich.
Okay, ich gebe dir mal eine kleine Zahlensequenz, ich ärgere dich natürlich jetzt sofort, aber anhand dessen kannst du es vielleicht erklären und am Ende der Folge würde ich dich dann nochmal fragen, was das für Zahlen waren.
Okay,
das ist wirklich nur ganz klein und
okay,
kurz.
Okay, aber kannst du es so entweder in einer Ziffern oder zweier Schritten sagen, also so 7, 6?
Also ich darf aber auch zweistellige Sachen
nehmen,
oder?
Auf jeden Fall.
Und du erklärst vielleicht dabei,
okay? Ich erkläre es vielleicht dabei, ich darf es jetzt schon erklären, cool, dann kann ich es mir nämlich super merken. Ich bin nämlich gar nicht im Training und jetzt, wenn ich mir was merken soll, bin ich schon jetzt ganz aufgeregt.
Dann 18,
9. Soll ich es erklären, was ich mache?
Nee, ich gebe dir erst die Ziffern, Ziffern und dann kannst du mir das erklären.
18.
18, 79, 0, 77, 1.
Okay. Soll ich jetzt schon sagen? Mhm. Okay. Also, die 18 ist für mich die Taufe, weil 1 T ist und 8 F. Das ist so nach einem bestimmten System. Das ist jetzt nicht, wie man sich das vorstellt. Man könnte aber auch 18 sagen, ist zum Beispiel mein Auto, weil ich mit 18 mein erstes Auto bekommen habe oder sowas. Für mich ist es aber nicht Auto, sondern Taufe. Und jetzt gehe ich einfach, man kann sich jetzt in der Wohnung das irgendwo vorstellen oder wenn ich jetzt mir schnell was merke, dann stelle ich es mir im eigenen Körper vor. Fange ich bei den Füßen an, also stelle ich mir vor, meine Füße werden getauft heute. Und dann wichtig dabei ist, dass ich mir dieses Bild richtig gut vorstelle, also dass ich wirklich sehe, wie jetzt meine Füße in so ein Taufbecken getauft werden. Und dann fühle ich das auch noch, ist das nass? Wie warm ist das, dass man einfach wirklich seine Sinne mitnimmt. Dann 79 war die Kappe auf meinen Knien, also so ein Basecap, eine Kappe. Stelle ich mir vor, dass ich halt heute shoppen war und für meine Knie eine neue Kappe organisiert habe.
Du hattest mal eine Kappe, wo eine 79 drum war? Oder?
Nee, weil es geht tatsächlich, mein System bis 99 geht nach diesen Buchstaben. Also 7 ist K und 9 ist P.
Ah, okay.
Und Vokale zählen nicht sozusagen.
Ah, okay, okay.
Deswegen ist 97
79.
Genau, ich wollte nur gerade versuchen zu erklären, also. Wenn ich es umdrehe, also ist es aber hier nicht so leicht, weil also 97 ist Backe, weil eben 7 für K steht und 9 für P oder B und deswegen ist 79 Kappe.
Okay.
Weil Vokale nicht zählen. Es ist kompliziert.
Ja, weil vor allem, es geht ja auch in der deutschen Sprache wird ja manchmal die zweite Ziffer vor der ersten genannt. Das macht es ja manchmal noch komplizierter, oder?
Das stimmt, aber daran hat man sich schnell gewöhnt. Das ist dann mittlerweile so drin. Okay. Aber genau, bei Taufe war ja 18 und 81 wäre fett, weil man versucht dann ein Wort zu finden, das mit F anfängt, weil es mit 8 beginnt und 1 ist T, weil es eine 1 ist. Aber ich mache es super kompliziert, einfach vergessen wieder. Also Taufe, Kappe auf dem Knie und mein Knie hat neue Kappe bekommen, so eine rote, tolle neue Cap.
Wer kennt es nicht?
Ja, dann kam die 0, das ist die Sau. Weil S für 0 steht und die Sau ist in meiner Hosentasche und knabbert da ihre Snacks gerade. Deswegen, ich höre die Sau eben so mampfen. Und dann kommt 77 am Rücken, das ist Kakao für mich, weil 7 für K steht. Und dann habe ich habe ich so einen lecker Kakao, eine Kakaomassage heute. Das ist eine ganz besondere Anwendung. Also während wir sitzen, kriege ich hier gleichzeitig in meinem Kopf, in meiner Vorstellung, eine Massage mit Kakaopulver, so ein Peeling. Das ist der neueste Trend. Und am Bauch habe ich jetzt einfach die Kerze genommen, weil du das so schön vorher gesagt hast, die 1. Und dann habe ich mir die Kerze am Bauch vorgestellt.
Ah, okay.
Und da flackert es schön warm. Oder
aber eigentlich müsste was mit E sein, oder?
Eigentlich ist es mein Tee für mich. Tee. Also ich kann auch mir vorstellen, mein Bauch ist so schön warm, weil der Tee so schön angewärmt wurde auf einer
Nach der Kerze. Kakaomassage, genau das, gibt's was noch einen man braucht.
Tee. Genau,
Tee. Genau. Und wo wir schon bei den Tipps sind, ich glaube, das ist doch der Klassiker, den du wahrscheinlich auch in deinen Seminaren permanent konfrontiert wirst. Gesichter kann ich mir gut merken, aber die Namen nicht.
Ja.
Was ist da deine Empfehlung? Oder ein paar Tipps wären natürlich super.
Auf jeden Fall. Also erstmal ist da auch quasi die persönliche Einstellung wichtig. Wenn man sich nämlich sagt, ich kann mir eh keine Namen und merken, erstmal nur Namen oder Gesichter, dann wird man Recht behalten, weil dann muss sich das Gehirn
manifestiert sich,
man muss sich gar nicht anstrengen, weil man kann es ja eh nicht, es bringt ja nichts so. Und deswegen gibt es so eine Grundeinstellung, dass man sagt, ah cool, ich möchte mir Namen und Gesichter merken, ich bin neugierig darauf. Das ist schon mal so der grundlegende Schritt, 1. Dann ist Schritt 2, dass man, wenn man in so eine neue Situation reinkommt, ich so kurz vorher nochmal darauf achtet. Ich gehe jetzt also in den Seminarraum, ich gehe auf eine Party, ich gehe zu Freunden zum Essen, so ah cool, ich kann sein, dass mir jetzt Leute vorgestellt werden. Also so ein bisschen so eine Aufmerksamkeit auf Namen lenkt, weil wir kennen das ja alle. Wir kommen irgendwo hin und dann stellt sich der Johannes vor und sagt, hallo, ich bin Johannes. Und dann kommt noch Maria und dann kommt noch Gökhan. Und dann weiß man, okay, gar nichts mehr. Also man kann sich dann an die Namen kaum noch erinnern, weil man ja in dem Moment, wo man jemanden kennenlernt, selber auch viel zu tun hat. Man muss die eigene Hand ausstrecken, man muss auch einen guten Eindruck machen, lächeln, sich noch an den eigenen Namen erinnern, den auch noch sagen. Also es ist viel los in dem Moment, dass man oft einfach den anderen Namen gar nicht richtig bewusst wahrnimmt. Deswegen ist so ein Tipp, einfach auch nochmal den anderen Namen zu wiederholen. Hallo Johannes.
Das habe ich auch mal gehört, stimmt das? Napoleon hat irgendwie immer... war berühmt für sein gutes Namensgedächtnis, weil er permanent dann den Namen wiederholt hat. Bei jeder Gelegenheit. Christiane. Ich habe dir das ja gesagt, Christiane. Und weißt du, Christiane, so ist das.
Genau.
Interessant, Christiane.
Ist ein bisschen anstrengend, aber auf jeden Fall wirkungsvoll, weil unser Gehirn arbeitet ja auch damit, dass es sich vor allem das merkt, was wir oft nutzen und gebrauchen, ne? Weil unser Gehirn, ja, sich das natürlich eigentlich auch pragmatisch ist und da sagt,
wie machst okay, du das auf das der Party?
Ich, wenn ich jetzt Johannes kennenlerne, ist mein erster Schritt, mir Johannes kurz anzugucken und dann suche ich irgendeine Besonderheit. Also Johannes hat vielleicht wahnsinnig blonde Haare, keine Ahnung. Und ich habe aber jetzt schon natürlich vorbereitet, weil ich eben das schon oft auf Meisterschaften gemacht habe, habe ich sofort bei Johannes Johannisbeeren im Kopf. Und dann stelle ich mir eben vor, dass Johannes jetzt seine Haare blau gefärbt, gerade mit Johannisbeeren. Und dann stelle ich mir ihn vor, wie er wirklich gerade so Johannisbeeren in seine hellen Haare matscht einfach in dem Moment. Ein anderer Trick ist auch noch so mit einer kleinen Mikrobewegung Johannes, also einfach nur mit der rechten oder linken Hand so Johannes zu schreiben mit den Fingern, also so ganz minimal, dass man es keiner sieht, aber dass man es einfach formt.
Wirklich?
Ja, weil unser Gehirn merkt es ja vor allem das, mit dem wir uns beschäftigen. Und das natürlich jetzt selber eine Bewegung zu machen, mit der Hand auszuführen, das heißt, wir müssen das J formen. Also es kann wirklich so sein, dass man es gar nicht sieht. Aber unser Gehirn denkt drüber nach, über die Bewegung. Und unser Gehirn, selbst wenn wir über die Bewegung nur nachdenken, ist es fast so.
Das ist super, das gerade vorzustellen, wie du jemandem gegenüberstehst und dann so, erzähl weiter.
Genau, aber so. du machst jetzt gerade nur für alle Hörerinnen auch ja, große Buchstaben sozusagen. Aber man kann es auch einfach mini-klein machen in der Hose, so. Selbst wenn die Hand, das sieht man gar
Virtuelles
nicht.
Steno.
Virtuelle Stenografien, genau.
Okay.
So, das ganz kurz im Kopf, einfach um noch einen anderen Gehirnbereich anzusprechen zum Beispiel. Und dann kann man auch sagen, ah, voll schön, Johannes, dich kennenzulernen. Das heißt, ich habe es dann ein Bild im Kopf nochmal auditiv gesagt und nochmal mit der Hand geschrieben. Also möglichst viele Sachen benutzt sozusagen. Also aber der Grundtechnik oder der Grundtrick ist wirklich zu versuchen, eine Verknüpfung mit dem Namen zu finden. Das kann aber auch jemand sein, den man schon kennt. Also wenn man schon eine andere Maria kennt, kann man sich auch vorstellen, dass die alte Maria und die neue Maria, die man gerade kennengelernt hat zusammen Tennis spielen oder was auch immer einem einfällt. Oder bei Gökhan hört sich an wie ein Kahn vielleicht. Dann stellt man sich vor, dass man Ausflug mit Gökhan macht und Kahn zusammenfährt. Und genau, bei Sabine denkt man vielleicht an eine Biene und dann hat sie Sabine, stellt man sich vor, dass sie Bienenohrringe trägt. Weil ich es halt eben schon im Kopf habe, ist für mich Sabine immer Sabine oder Katja immer nascht noch Katjes nebenbei oder Thomas hat Tomaten auf den Augen oder Michael schüttet sich noch eine Milch über den Kopf. Also man kann so ganz einfache Bilder nehmen.
Suchst du dann das im Dialog auch und greifst es auf, um es noch stärker zu manifestieren? Trinkst du auch so gerne Milch? Sowas in der Form?
Nee, das hast du mich aber jetzt auf eine neue Idee gebracht. Das könnte man natürlich auch so machen, dass man das quasi das Bild in den Dialog versucht mit einzubauen. Also es ist auch eine super Strategie, weil das Wichtige ist, um uns etwas zu merken, sich damit zu beschäftigen. Ne? Also man kann da den Namen sagen oder danach nochmal die Person recherchieren, dann sieht man nochmal verschiedene Bilder, hat nochmal einen anderen Kontext, weil unser Gehirn denkt so in Netzwerken. Und je mehr wir quasi Netzwerke bilden, desto leichter erinnern wir uns.
Wahrscheinlich auch, wenn man Scherze dann auch drumherum so
erschaut. Super gut, ja.
Ich hätte natürlich sofort gesagt, an der Nase eines Mannes erkenne ich dich, Johannes. Voll. Und schon hätte ich das mir dadurch gemerkt. Das ist
sowas, alles was emotional dann auch noch zusätzlich bewegt, ist auf jeden Fall top. Und bei Nachnamen ist es manchmal eine größere Herausforderung, aber auch da geht es wieder darum, sich dann bewusst mit dem Namen zu beschäftigen. Also bei Wasikowski fällt einem wahrscheinlich nicht sofort irgendwie ein gutes Bild ein.
Wasikowski?
Wasikowski. Oder hast du direkt eine Idee?
Eine Base-Cousine, die aus Polen stammt.
Bei Wasikowski jetzt? Ja, Wasikowski, genau. Total schön. Dann hat man schon. Und dann kann man sich und dazu zack. Eben noch ein Bild ausdenken.
Sehr schön. So.
Also das nicht
aber
ausdenken,
merkt
beziehungsweise
man, länger?
Das Bild zu kreieren. Da kommt dann tatsächlich, dann brauchen wir ein Hilfsmittel und Disziplin, dass man sich dann wirklich in den Kalender zum Beispiel reinschreibt, wen man die Woche kennengelernt hat und in dem Moment, wenn man es reinschreibt, nochmal, wenn man zurückblättert, wen habe ich letzte Woche kennengelernt, wen habe ich vorletzte Woche kennengelernt, weil unser Gehirn eben auch Wiederholung braucht. Mhm.
Wie oft ist es dir schon passiert, dass du etwas wirklich gnadenlos vergessen hast?
37.000 Mal. Also es ist tatsächlich so, dass, und es ist vielleicht bei mir auch berufsbedingt, dass ich sage, okay, wenn ich frei habe, dann benutze ich diese Techniken einfach nicht. Und auch so ein bisschen auch angefangen habe, damit zu kokettieren, weil tatsächlich, das ist wieder aus der Kindheit so, wenn ich dann ab 11 Jahren war ich ja, egal wo ich hingekommen bin, immer die Juniorengedächtnisweltmeisterin. Und dann ist so immer dieses Zeig mal was oder man hatte so ein bisschen dieses Zirkuspferdchen-Effekt. Und ich fand es total cool, nicht ins Schema zu passen. Deswegen fand ich auch meine schlechten Noten in der Schule, ich war wahnsinnig schlecht dann ab der 5. Klasse, erstmal auch total gut, weil ich eben nicht diese Streberin sein wollte. Ich wollte nicht in das Klischee passen. Ich fand es auch uncool, dann zu lesen, weil ich dachte, ah, das würde jetzt irgendwie passen. Also ich fand, da habe ich mir sehr viel bisschen versaut für mich persönlich, weil es einfach als Jugendliche ist ja das Wichtigste, irgendwie cool zu sein. Zumindest in den 90ern war es total wichtig, so wie zu sein wie alle anderen und möglichst nicht aufzufallen. Also als Kind möchte man ja irgendwie möglichst nicht auffallen und später möchte man genau das oder anders sein und einzigartig. Und da habe ich irgendwie alles dafür getan, eben nicht ins Bild zu passen. Weil früher hatte ich immer ein super Gedächtnis und ich habe auch, bis ich, würde ich 16, 17 war, würde ich von mir behaupten, dass ich immer mich an jedes Gesicht, egal wo es war, erinnern konnte und den Namen wusste. Es hat dann aber irgendwie aufgehört. Und ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, dass ich es eben mehr und mehr eben nicht wollte tatsächlich. Es ist ein bisschen so absurd, es klingt. Und meine Freunde würden auch wirklich das bestätigen können, dass ich auch mal Geburtstage vergesse. Shame on me. Und auch deswegen, aber das ist auch gleichzeitig der Beweis dafür, dass es eben nicht an meinem Gehirn liegt, sich viele Dinge zu merken, sondern es sind wirklich Techniken, die jeder lernen kann und mit denen man sich unglaublich viel merken kann, wenn man sich was merken möchte. Also gerade, wenn man Prüfungen bestehen möchte, gerade für Kinder in der Schule, das ist ja auch eine große Vision von mir, dass diese Techniken eben auch in die Schulen kommen, weil es einfach das Lernen so krass erleichtern kann und vor allem Spaß zurückbringen kann und vor allem Kindern zeigt, ich kann wirklich was. Das ist so einfach für mich so ein Riesending, was ich gerne noch verwirklichen möchte. Aber es ist nicht so, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass wenn man jetzt einmal diese drei Techniken lernt, man dann nie wieder was vergisst. Aber man lernt eben Strategien, dass man die Dinge, die man sich merken möchte, dass man sich an die erinnern kann.
Hast du so eine Situation erlebt? Also ich glaube, ich und auch fast jeder andere normale Mensch hat das natürlich schon erlebt. Man trifft irgendeine Person, die geht auf einen zu, begrüßt einen und man kann das Gesicht irgendwie noch in Erinnerung haben, aber der Name ist mal so richtig schön flöten. Mhm. Ich habe mir da angewöhnt, tatsächlich offen zu sagen, es tut mir leid, ich weiß nicht mehr, wie du heißt.
Ja.
Also ich mache da gar nicht drum rum.
Voll.
Früher auf Partys habe ich so gemacht, dass da habe ich dann gesagt, stellt euch doch einfach selbst vor und dadurch habe ich es dann ja wieder erhascht. Oder ganz markant bei Frauen, die meistens einen Namen haben, der irgendwie auf A oder so endet. Das ist ja Lara oder sowas. Und dann fragt der andere nach, ich habe den Bitte? Namen nicht verstanden, um sozusagen rauszukommen aus der Ecke. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du jemanden triffst, der auf dich zukommt, du kannst dich an den Namen nicht erinnern, dass da noch eine besondere Reaktion kommt, oder?
Auf jeden Fall. Es ist immer noch, die Enttäuschung ist so ein bisschen größer, definitiv, wenn man vergessen wird von einer Gedächtnisweltmeisterin. Aber es ist mir auch tatsächlich auch mal vor ein paar Jahren passiert, dass ich jemanden getroffen habe, die gesagt hat, hey Christiane, wie geht's dir? Und ich hatte gefühlt wieder das Gesicht gesehen. Natürlich fehlte mir auch der Name. Und dann hat sie gesagt, ja, und wie geht's deinem Vater? Ja, und deinem Bruder? Und ich so, okay, das also ist jetzt keine Person, die ich jetzt wahrscheinlich nur ein einziges Mal in meinem Leben getroffen habe. Also auch das ist mir mal passiert. Und ich habe dann einfach, also da habe ich natürlich versucht, es nicht zu sagen. Aber ich bin mittlerweile auch so geworden, dass ich sage, ey, es tut mir total leid, ich kann mich gar nicht erinnern, hilf mir nochmal auf die Sprünge. Und dann kann man natürlich immer noch einen guten Gag machen, irgendwas mit Gedächtnisweltmeisterin, blablabla. Und dann ist es aber auch erledigt. Und es ist ja auch total okay in der heutigen Zeit, weil wir mit so vielen Informationen zu tun haben, dass wir auch was vergessen. Und man darf auch nicht vergessen, dass unser Gehirn so toll funktioniert, so kreativ ist, weil wir eben uns nicht alles merken. Also es ist eigentlich auch ein Geschenk. Und viele Dinge ist ja auch schön, dass man sie vergessen kann, so Peinlichkeiten, die einem passiert sind. Also eigentlich ist unser Gehirn fantastisch und macht eigentlich wirklich das Beste für uns. Und bei Namen und Gesichtern, da haben einfach manche den Vorteil, dass sie das als Gabe haben. Es gibt wirklich Leute, glaube ich, die sich an alle erinnern können. Also mein Vater zum Beispiel ist Lehrer, jetzt nicht mehr aktiv, aber der kann, glaube ich, egal welche Schülerin oder Schüler er heute noch trifft, kennt er den Namen. Es ist unfassbar.
Gehen wir doch mal zurück in deine Jugend. Ja. Du hast gerade schon gesagt, eine glänzende Schülerin warst du jetzt nicht. Du hast ja sogar ein Zeugnis dankenswerterweise uns zugeschickt. Und da Respekt, das war in der 7. Klasse. Da bist du gerade noch so durchgekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Mit einer 5 in Mathe und ein paar andere waren jetzt auch nicht so doll.
Genau, 5 Mathe, 5 Latein. Steht auch im Zeugnis, genau, Christiane ist sehr versetzungsgefährdet. genau, da habe ich dann aber auch die Schule gewechselt nochmal innerhalb von München. Und ich war eine schlechte Schülerin, kann man total sagen. Ich habe aber auch einfach nicht so richtig viel gemacht, aber ich wusste auch nicht, ehrlich gesagt, wie. Also, weil wie man lernt, hatte ich nicht irgendwie im Kopf. Ich habe auf jeden Fall total abgelehnt, mit den Techniken zu lernen, weil ich dachte ja, hey, das ist was, was mir Spaß macht und jetzt will ich nicht mein spaßiges Hobby sozusagen, das Gedächtnistraining, mit der Schule verbinden.
Wäre das gegangen?
Auf jeden Fall. Ich habe dann nämlich später angefangen, damit zu lernen und heute bilde ich ja auch ganz viele Menschen zum Lern- und Gedächtniscoach aus, vermittle die Techniken und vor allem, wie man damit für die Schule oder Studium lernen kann. Also es geht ganz, ganz wunderbar. Ich habe das eben erst später entdeckt, weil meine Schullaufbahn war ja dann so, 7. Klasse, genau im Halbjahreszeugnis waren diese beiden Fünfen und die 6. Klasse hatte ich auch nur gerade so geschafft mit Latein, dass ich da nicht auf einer 6 lande und ich habe meinen Eltern eigentlich erklärt, dass ich die Schule jetzt abbreche und dann irgendwie nicht, ob ich nicht Fernabitur machen kann oder so, ne, irgendwie oder später auf dem 2. Bildungsweg, aber da ich so jung war, kann man natürlich nicht die Schule einfach abbrechen, das ging nicht. Und dann haben die wahnsinnig lang gesucht. Ich habe, wie gesagt, innerhalb von München dann einmal noch die Schule gewechselt, auch den Schultypus, dass ich dann quasi auf ein neusprachliches Gymnasium gegangen bin von einem humanistischen und dann auch Latein so ein bisschen losgeworden bin. Beziehungsweise dann sehr gut in Latein war, weil die ja gerade erst angefangen hatten. Und aber wusste, dass mich das nicht irgendwie glücklich machen würde. Und dann hat meine Mutter tatsächlich weitergesucht nach Schulen und ist dann, damals gab es noch kein Internet oder in den Anfängen, das heißt, man konnte jetzt nicht einfach googeln. Und sie hat, oder wahrscheinlich schon, aber das wusste sie nicht, durch Umwege sind wir auf eine Schule gekommen in Mecklenburg-Vorpommern, die hieß oder heißt Schloss Torgelow, ist ein Internatsgymnasium und ich hatte da so einen Termin, um uns die Schule anzugucken und ich wusste direkt, ich will da auf gar keinen Fall hin. Aber mein Bruder war mit und der wollte da unbedingt hin und deswegen ist mein
Bruder… Ach, der sollte gleich mitkommen?
Der war einfach nur dabei, weil wir wahrscheinlich aus Holland oder so kamen, als wir uns das vorbei angeschaut haben, darüber gefahren sind nach Mecklenburg-Vorpommern. Und mein Bruder hat es dann so gut gefallen und deswegen ist er dann dahin gegangen und dann wollte ich eben auch dahin. Und dann dürfte ich mit der Ansage oder das Angebot stand, dass ich, wenn ich in der 8. Klasse zu Ihnen komme und meine Techniken auch mal für die Schule anwende und lerne und gute Noten schreibe, weil es eine Schule damals war für Schüler, die leistungsorientiert sind, würde ich mal sagen, also die gute Noten schreiben wollen, dann darf ich noch 2 Klassen überspringen. Also die 9. Klasse überspringen und die 10. und 11. im Klassenverband machen, weil das damals in der Schule möglich war.
Wie alt warst du da?
Da war ich dann 12.
Also mit 12 Jahren bist du dann nach Mecklenburg-Vorpommern gegangen in das Internat und genau. Dein Bruder gleich mit?
Genau, der war ja schon ein bisschen früher, der ist schon ein halbes Jahr früher quasi gegangen.
Erzähl mir doch mal von dem Verhältnis, das du zu deinem Bruder hast, der offensichtlich auch hochbegabt war.
Genau, der ist auch hochbegabt und wir haben tatsächlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis und es war damals in der Schulzeit natürlich auch super, dass Familie sozusagen mit ausgezogen ist sozusagen.
Von dem Schweißt es zusammen?
Ja, auf jeden Fall. Sowieso diese ganze Internatszeit schweißt alle, glaube ich, die in der Schule waren, total zusammen. Also auch mit meiner anderen Mitbewohnerin, mit der ich dann 3 Jahre zusammen gewohnt habe. Das ist total ein besonderes Verhältnis, wenn man im Internat aufwächst gemeinsam, weil man natürlich super schnell selbstständig wird mit eigener Wäsche waschen und was nicht alles dazugehört. Und ich habe auch so viele tolle Erfahrungen gemacht, weil dadurch, dass ich nicht nach Hause gefahren bin ich dann am Wochenende ganz oft zu Freunden mitgefahren, nach Neubrandenburg oder Usedom. Also es war wirklich auch dann natürlich wunderschön. Und deswegen auch heute, wenn ich Menschen wieder treffe, die in meiner Klasse waren oder auch zu der Zeit auf Internat war, man kennt sich so gut, weil man einfach 4 Jahre auch im gleichen Raum gegessen hat und man sich so oft gesehen hat. Deswegen ist es ein ganz besonderes Verhältnis eigentlich mit allen, mit denen man damals zur Schule gegangen ist.
Mhm. Triffst du die heute noch? Oder hast du zu allen noch eine Verbindung?
Ja, meine beste Freundin ist auf jeden Fall aus Internatszeiten mir immer noch geblieben und auch andere Freunde, die ich jetzt zwar gar nicht mehr so oft sehe, aber wenn wir uns sehen, es gab auch jetzt eine Jubiläumsfeier im Internat, da wo wir alle da waren, das ist quasi, als ob wir gestern da zusammen gewohnt hätten. Also Kontakt ist auf jeden Fall immer noch da.
Wie war denn das für deine Eltern, dass plötzlich die Kinder nicht mehr da sind?
Ich glaube, das ist auch schlimm. Also weil genau, dann ist man mit 12 und 14, die Kinder auf einmal ziehen die aus und weg, sind dann weg. Weil wir waren am Anfang, glaube ich, noch alle 2, 3 Wochen mal zu Hause, aber es stellte sich dann schon raus, dass es absolut überhaupt gar keinen Sinn macht, weil die Zugfahrt alleine 10 Stunden ist, wenn man Freitagabends nachts ankommt und Sonntag um 10 Uhr wieder los muss, hat man halt diesen Samstag und sitzt 20 Stunden im Zug. Und dann sind wir nur noch alle 6 Wochen natürlich nach Hause gekommen. Also das war
das für dich, die in der ersten Zeit? Ich meine, du warst doch total jung. Du hast ein tolles Verhältnis zu deinen Eltern immer gehabt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ja totales Heimweh irgendwann in kürzester Zeit, oder?
Also bei den 2 Probewochen, die ich gemacht habe, habe ich auf jeden Fall auch gesagt, ich will das auf gar keinen Fall. Und ich habe bestimmt nach einer Woche schon angerufen und gesagt, ich komme jetzt nach Hause, ich möchte hier nicht hin. Und da hat meine Mutter das erste Mal gesagt, aber bleib doch noch mal eine Woche und schaust dir noch mal an. So, das schaffst du. Ich gesagt, na okay. Und dann, als ich dann da war, war das auch gut, weil ich wusste, in München, an der Schule, wo ich davor war, wollte ich auch nicht bleiben. Das war irgendwie so, es war für mich keine Option, da zu bleiben. Deswegen, also wir hatten uns auch noch ein Internat in Schottland angeschaut. Das war aber, glaube ich, mein schlimmstes Erlebnis. Da bin ich früher sogar zurückgekommen. Da wollte ich auf gar keinen Fall hin. Und das war auch absurd, nochmal absurd teuer. Und auch die Schule war dann auch absurd teuer für 2 Kinder. Aber meine Eltern haben dann natürlich auch gedacht, es gab keine andere Option. Und die waren, glaube ich, auch erstmal noch verzweifelt und überfordert, wie kriegen wir unsere Kinder, die super unglücklich sind, durch die Schule durch. Und da habe ich dann das erste Mal, als ich dann da war, am Anfang ein paar Wochen, ich war auch, und es war eben auch auf einmal ein tolles Lernumfeld, weil man muss sagen, in der Schule sind allerhöchstens 12 Leute in einer Klasse. Ich kam damals hin in der 8. Klasse und wir waren zu 8. Und es war auf einmal, und die Lehrer im Gymnasium hatte ich immer das Gefühl, die fragen dich ab, wenn du so aussiehst, als ob du nicht gelernt hattest. Ne? Also, dass die irgendwie auch nicht wollen, dass du gut bist, sondern das sind eher die, die kontrollieren, ob du den Stuff gelernt hast, den sie wollen. Und wenn du nicht performst, kriegst du halt eine schlechte Note. Und da war es auf einmal ein Lernumfeld, wo man das Gefühl hatte, ah krass, die Lehrer sind nett und freundlich und wollen, dass du gute Noten schreibst.
Klingt
und
sehr elitär natürlich, was du
sagst. Es war wahnsinnig elitär. Und also ich bin auch so dankbar, dass ich dieses Glück hatte, das absolvieren zu können. Ich habe dann auch später ein Stipendium bekommen, sonst hätten wir uns das auch nicht leisten können. Und deswegen, weil es aber so gut mir getan hat, war das kleinste Übel oder das kleinere Übel. Weil ich hatte in München nicht so eine richtige Alternative. Wir hatten auch sonst keine Schulalternative irgendwie. Mein Bruder war natürlich da, das war auf jeden Fall hilfreich. Und ich hatte eben das Wissen, okay, also du kannst jetzt hier 4 Jahre bleiben, du sparst dir 2 Jahre, schreibst mit 15 ein Abi und dann, wenn du das hier 4 Jahre durchhältst, dann bist du halt fertig. Es war auf einmal eine Zielgerade in Sicht und deswegen glaube
ein
ich…
Ein Licht am Ende des Tunnels.
Genau, und wie gesagt, die Lernbedingungen waren einfach grandios, muss man schon jetzt im Nachhinein wirklich sagen. Und ich würde sagen, als ich da war, war ich wahrscheinlich nicht glücklich und ich habe dann auch nochmal irgendwann, glaube ich, in der 12. Klasse oder also 13. Klasse quasi nochmal eine Schule in München ausprobiert, habe dann aber ganz schnell gemerkt, boah, das macht jetzt keinen Sinn, nochmal zu wechseln und hatte dann noch ein Vollstipendium im letzten Jahr. Also ich war damals zu der Zeit, würde ich sagen, es war okay, eher so, ich bin aber eigentlich nicht glücklich hier, aber im Nachhinein war es absolut das Allerbeste, was mir hätte passieren
können. Aber du musstest lernen dann, du musstest dann schon was tun, oder?
Aber tatsächlich auch nicht so viel, weil im Gymnasium hier saß ich natürlich in der letzten Reihe, ganz links hinten mit meinen Freundinnen, da haben wir auch schon viel Quatsch gemacht und gequatscht und nicht aufgepasst und ich hatte ja gar nicht die Ambition, gut zu sein, ja, es war irgendwie, wollte ich auch gar nicht gut sein. Meine Eltern hätten mich auch nie zum Lernen bekommen, ich habe die Hausaufgaben so ein bisschen nebenbei gemacht, ich war auch am Anfang noch Klassensprecherin und habe das irgendwie alles auch gut absolviert, aber irgendwie da war einfach der Wurm drin, man muss so sagen. Ich war einfach, irgendwie wollte ich da nicht in die Schule gehen. Und in der neuen Schule gab es eben dann Studierzeiten in der 8. Klasse, also nachmittags 1,5 Stunden Hausaufgabenzeit, die man dann im Klassenzimmer absolviert hatte. Und es war das erste Mal, dass ich wirklich nachmittags, also vor 21 Uhr, mich mit der Schule beschäftigt habe, weil das war zu Hause, habe ich das nie gemacht, hätte ich das nie gemacht. Und da war es aber auf dem Stundenplan und deswegen ging es dann einfach. Und dann bin ich auch noch mit einer sehr guten Freundin aufs Zimmer gezogen in der 8. Klasse, wo ich am Anfang ein bisschen genervt war, dass die noch 1/2 Stunde extra früher aufsteht, weil der Unterricht ging schon 7:30 los und ich glaube, sie ist 6:45 aufgestanden und hat noch im Bett 1/2 Stunde gelernt und ich lag daneben, wir hatten so quasi ein Doppelbett. Und irgendwann war ich halt so genervt, dass ich dachte, okay, dann schaue ich mir auch nochmal meine Hefte an. Und ich glaube, Ende der 8. Klasse stand ich deswegen dann wirklich 1,1, lass mich nicht lügen, ich weiß es nicht, aber 1, irgendwas, das erste Mal in meinem Leben. Und durfte deswegen dann auch eben überspringen und ich hatte eben auch entdeckt, dass man mit den Techniken halt super cool lernen kann.
Wie muss ich mich dir eigentlich vorstellen als Teenager?
Also auf jeden Fall war ich natürlich auch verliebt damals. Als Teenager ist man auch verliebt. Auf jeden Fall unbedingt unglücklich verliebt. Das war von Anfang an mein Ding. Aber es ist auch dramatisch. Ich finde ja auch dramatische Filme, fand ich gut. Ich fand es auch wahnsinnig peinlich, Teenager zu sein. Und ich war ja auch sehr früh dann mit viel älteren Leuten in der Klasse. Also ich war ja dann ab 13 immer mit 2, 3 Jahre älteren Leuten in der Klasse. Und ich war super, mich anzupassen. Also ich bin da nicht aufgefallen. Ich war aber auch groß. Und es hat mir äußerlich, hat man das eben nicht gesehen, dass ich 2, 3 Jahre jünger war. Und deswegen war ich sehr schnell angepasst und habe dadurch also immer diese angepasste Rolle gespielt und war dann aber einfach sehr neutral. Ich glaube, ich kann das gar nicht anders sagen und wollte wirklich möglichst wenig auffallen. Zum Beispiel auch, wir hatten eine total lustige, cooles Mädchen, nicht in meiner, ich glaube, die war gar nicht jetzt in meiner Stufe, die hat so, es gab so ein Projekt, wo sie auf jeden Fall vor der Kamera moderiert hat. Und ich damals zu dem Zeitpunkt dachte ich, wow, krass, das ist ja so cool, würde ich mich niemals trauen. Oder einer hat mir erzählt, bestimmt auch ein Love Interest zu der Zeit, dass er Schauspieler werden möchte. Und ich hatte als Kind ja diesen krassen Wunsch, Schauspielerin zu sein, war auch mit 5 Jahren, glaube ich, auf dem ersten Casting, wo Tobias Moretti in einem Theaterstück mitgespielt hat. Die haben mich nicht genommen, deswegen dachte ich, glaube ich, ich bin keine Schauspielerin. Das habe ich sehr schlecht manifestiert seitdem. Aber der hat gesagt, er will Schauspieler werden. Und das war so verrückt, weil ich dachte, wow, das ist ja ein cooler Traum oder ein cooler Beruf. Und habe das aber in dem Moment nicht mich erinnert, ich wollte ja auch mal Schauspielerin werden, sondern es war so, wow, ist der cool. Also ich war so ein bisschen von mir abgetrennt, weil...
Du fandst den Traum des anderen
cool. Ich fand es total cool und mutig, dass er das machen will, ohne zu sagen, ohne zu realisieren, ach krass, das war ja, wollte ich mal auch machen. Also es war komplett abgelöster Wunsch, dass jemand Schauspieler werden möchte. Da dachte ich so, wow.
Aber was wolltest du werden? Also, hattest du einen Plan, eine Idee?
Nee. Ich hatte, also zumindest als ich Abi gemacht habe, mit 15, hatte ich keine Idee. Aber so die Richtung war schon immer noch, ich wollte cool sein. Ich wollte mich auf jeden Fall bei MTV und Viva bewerben als VJ, sagt man, wie hat man das gesagt? Was hat man damals gesagt? Mhm. Ja. VJ, keine Ahnung. Ich wollte auf jeden Fall dann auch moderieren. Ich wollte, habe dann auf dem Docfest den Film Die Spielwütigen gesehen, wo es um 4 Schauspiele SchülerInnen der Ernst Busch in Berlin geht und habe den, glaube ich, 3-mal angeguckt und war super hooked. Gesangsunterricht genommen, weil ich wusste, man muss auch bei der Aufnahmeprüfung singen. Und gleichzeitig war es aber auf jeden Fall so, studieren muss man ja auch. Ich hatte den Buchvertrag mit 16 schon in der Tasche, musste ein Buch schreiben. Ich hatte mich tatsächlich beworben in Berlin für Kommunikationswissenschaften und in München für Kommunikationswissenschaften. Dann ist aber tatsächlich meine Mutter reingekrätscht und hat gesagt, weil sie als junges Mädchen unbedingt so ein Studium Generale machen wollte, was es nicht gab, hat sie mir gezeigt, hey, es gibt hier so eine Uni, Hochschule für Politik, da kannst du Politikwissenschaften studieren, da kannst du nochmal so reinschnuppern in VWL, Geschichte, Philosophie, internationale Politik oder Beziehungen, da weißt du ja vielleicht dann mehr, was du machen willst, weil ich mir nicht sicher war mit Kommunikationswissenschaften. Und ich glaube, ich weiß aber nicht warum, ob sie es mir einfach nur so gezeigt hatte, aber ich habe das so als Hinweis genommen, dass ich dachte, ah cool, Kommunikationswissenschaften kannst du ja auch nächstes Jahr machen. Ich glaube, sie hatte auch ein bisschen Angst, dass ich mich für Berlin entscheide und dann wieder weg bin. Aber sie hätte ja auch sagen können, mach's doch in München, das wäre für mich auch total fein gewesen. Auf jeden Fall habe ich es dann nicht gemacht und ich weiß aber auch gar nicht, warum. Es gab, da kann ich jetzt mich nicht erinnern, ich weiß nur genau, wie sie mir diese Broschüre hingehalten hat und gesagt hat, hey, das wäre doch irgendwie cool. Und dann habe ich auch gesehen, dass es noch, also es war so ein berufsbegleitendes Studium, deswegen ging es erst am Nachmittag los, aber ein vollwertiges Diplomstudiumgang. Und dann dachte ich, ah cool, 3:45, ist mir auch ganz sympathisch. Mhm. Kann ich des Morgens das Buch schreiben und nachmittags in die Uni gehen? Das war so der Plan, das ein bisschen zu machen, ein halbes Jahr. Aber dann war ich dann schon irgendwie angefixt, auch von Politikwissenschaften. Deswegen habe ich das dann durchgezogen. Aber eigentlich hatte ich den Plan, mich auf Schauspielschulen zu bewerben. Das war der ursprüngliche Plan. Und dann kam mal wieder das Leben dazwischen.
Das war der erste Teil von Lebenslauf unzensiert mit der Gedächtnisweltmeisterin Christiane Stenger. Warum Fantasie ein so kraftvolles Werkzeug ist, um unsere Zukunft zu beeinflussen, weshalb eine 3 im deutschen Schulzeugnis völlig falsch bewertet wird und was sie wirklich über das berühmte Verlassen der Komfortzone denkt. All das und vieles mehr erzählt uns Christiane im zweiten Teil. Dranbleiben lohnt sich also. Das war Lebenslauf unzensiert.
Host Peter Scheels. Aufzeichnung, Video und Audio, Grafik und Animation, Laura Heck, Sarah Foggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion, Fabian Prager.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.